die Ambiguitätskompetenz, nicht Toleranz, das ist viel zu defensiv, sondern Kompetenz. Das heißt, die Fähigkeit, mit Gegensätzen, Widersprüchen und Paradoxien umzugehen, was durchaus auch für die mentale Gesundheit durchaus hilfreich ist. Aber in dem Fall heißt das nichts anderes, als dass ich sehen muss, dass wir natürlich den Kooperationsvorrang im Unternehmen in allen Dimensionen durchsetzen müssen. Das ist völlig klar.
Lieber Herr Dr. Sprenger, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum dritten Mal in unserem SNP Leader Talk.
Michael, freut mich auch.
Es ist ja für mich eine echte große Freude. Alle wissen, dass ich ein Riesenfan von Ihnen bin. Und deswegen, ich habe jetzt wieder mit großem Genuss Ihr nächstes Buch, bestimmt ein Bestseller, Quintessenz der Führung, gelesen. Und es hat mich bei sehr vielen Punkten nicht nur ästhetisch, was Ihre Sprache anbetraf, sondern auch inhaltlich richtig mitgenommen und auf eine schöne Reise geschickt in die unterschiedliche Tiefen der Führung. Und deswegen würde ich gerne mit einer ersten Frage starten. Was ist eigentlich Führung, Herr Dr. Sprenger?
Tja, wenn man das mit einem Satz sagen könnte, dann hätten es wahrscheinlich schon viele gesagt. Ich glaube, man ist gut beraten, wenn man Führung abgrenzt. Also mit der positiven Kraft des negativen Denkens deutlich sagt, was Führung nicht ist. Und da bieten sich natürlich viele Aspekte an. Ein Aspekt, der sicherlich schon lange immer diskutiert wird, der vielleicht aber zukünftig noch wichtiger wird, ist die Differenz zwischen Managen und Führen. Was man auf einen Punkt bringt, dann ist Managen gewissermaßen das Optimieren des Status quo und damit Betonung der Gegenwart. Und Führen ist gewissermaßen Blick in die Zukunft. Und von der Zukunft her denken. Das heißt, eine Richtung, in eine Richtung gehen mit Menschen. Man kann weiter differenzieren zwischen zum Beispiel Führen und Vorgesetztsein. Vorgesetztsein, was ja lediglich dann eine Organigramm-Aspekt ist, wo man da sitzt und wo man dann vielleicht irgendeine Herrschaft oder Machtpositionen ausübt. Und es gibt sicherlich noch ein paar andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Ich glaube, der wesentliche zukunftsweisende Aspekt ist, dass das alte Management im Sinne von Optimierung des Status quo, das sehr stark dem Effizienzgedanken huldigt, dass das nach wie vor seine Berechtigung hat. Allerdings brauchen wir zukünftig mehr Führung vor dem Hintergrund, dass das Grundparadigma, das immer Unsicherheit war, abgelöst wird von Ungewissheit.
Absolut nachvollziehbar. Wir sprechen in diesem Kontext von einem dualen Ansatz. Man muss heute über die Optimierung des Geschäftsmodells von heute und gleichzeitig über das System von übermorgen nachdenken und denken, weil im Sinne der strukturellen Veränderungen kann man nicht am Status quo festhalten. Und Sie sagen, glaube ich, in einem Kapitel, dass viele Unternehmer machen nicht die Dinge falsch, sondern sie halten zu lange an den richtigen Dingen der Vergangenheit fest.
Ja, das ist eine Situation, die ich leider sehr häufig spüre. Wir sind nicht in einem fundamentalen Sinne gierig auf Neues, sondern wir beuten gleichsam fortwährend eine sehr erfolgreiche Vergangenheit aus. Wir sitzen gewissermaßen gerade in Deutschland, auch vielleicht in Europa, in der Erfolgsfalle. Und wir wissen alle, Erfolg macht lernbehindert. Und wir sind da nicht, wir strahlen da nicht und sind gierig auf Neues und wollen experimentierfreudig in die Zukunft gucken, sondern halten fest. Und es gibt da diesen, wie ich meine, sehr, sehr wichtigen Satz Sigmund Freuds, der auch für das Privatleben eine große Rolle spielt. Und dieser Satz heißt, Leiden ist leichter als Handeln. Und wenn ich mir große Teile der Politik und auch der Wirtschaft angucke, dann leidet man lieber noch auf hohem Niveau, als wirklich zukunftsfreudig in die Zukunft zu gehen.
Welche Rolle spielt dabei die Selbstverantwortung, Herr Dr. Sprenger?
Also ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich denke mal, solange ich denken kann, seit 40 Jahren kämpfe ich für das Thema Selbstverantwortung, Freiheit des Individuums, aufrechter Gang. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch zur Selbstverantwortung in der Lage ist. Wir haben aber momentan eine Situation, gesamtgesellschaftlich, vorrangig auch verstärkt durch die Covid-Zeit, wo die Menschen immer stärker eine helfende Hand suchen. Und die finden sie meistens in der Tasche des Staates. Und wenn ich dann sage, wenn du eine helfende Hand suchst, findest du sie immer am Ende deiner Arme, dann kriegt man dafür in Deutschland Gelb. Bin aber zutiefst davon überzeugt, dass wir nur wirklich zukunftsfähig sind, wenn wir uns wieder besinnen auf Selbstverantwortung in einem höheren Maße, unternehmerische Eigeninitiative. Und wir sollten, wie gesagt, das habe ich in dem Buch ja auch sehr häufig immer wieder versucht darzustellen, wir sollten die Menschen nicht für ihre Konformität ehren, sondern für ihre Initiative. Wenn ich mir das angucke, glaube ich, dass wir in Deutschland viel zu wenig Eigeninitiative, gerade auch unternehmerische Initiative haben, was auch damit zu tun hat, dass gesamtgesellschaftlich der Unternehmer unter Generalverdacht steht.
Das spürt man auch deutlich. Vielleicht in diesem Kontext die Frage noch philosophischer wie zuvor, das Thema der freie Wille, Herr Dr. Sprenger. Da gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven. Was ist Ihrer Meinung? Gibt es einen freien Willen oder ist das auch eine Frage des Ausmaßes?
Ja. Eine solche Frage muss man wirklich sehr grundsätzlich prüfen, nämlich zunächst mal normativ, also was sein soll, auch was sein kann und was vielleicht auch wissenschaftlich dazu zu sagen ist. Freiheit ist immer Freiheit innerhalb von Grenzen. Das heißt, Freiheit ist relational zu etwas und damit auch beispielsweise Freiheit ist die Wahl der Abhängigkeiten. Niemand ist vollständig unabhängig. Und Freiheit ohne Grenzen wäre Chaos. Insofern ist der freie Wille immer schon frei gewesen innerhalb von Grenzen. Und diese Grenzen sind natürlich definiert durch Prägung, Herkunft, durchaus auch durch gesellschaftliche Vorgaben. Und niemand hat je behauptet, der für den freien Willen antrat, dass es reine chaotische Willkür ist und dass alles möglich ist. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist normativ, dass unabhängig davon, dass irgendwelche Naturwissenschaftler glauben nachweisen zu können, dass zwischen Entscheidung und Handlung winzige kleine Zeitverzögerungen existieren. Das sagt nicht normativ darüber etwas aus, dass wir von dem freien Willen des Menschen ausgehen müssen, um überhaupt uns als Gesellschaft organisieren zu können.
Ich habe mit Ralf Landwehr, mit Professor Landwehr darüber gesprochen, weil er ein bisschen, sagen wir, genervt ist von dieser Botschaft, dass Verhältnisse, das Verhalten der Menschen in einem Unternehmen prägen. Und er sagt, da geht man davon aus, dass Menschen so ein Self-T oder Self-Empty ausgegangen wird und beschrieben werden kann als ein leeres Blatt, was in der Realität nicht stimmt. Wie schätzen Sie diese Botschaft, dass nur die Strukturen das Verhalten prägen? Wie würden Sie dazu stehen?
Also, wenn es Extreme geht, hat alles falsch. Das kennen wir im Privaten, das können wir im Beruflichen. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir zwischen Individuum und Institution nicht unbedingt eine Trennung machen, sondern sagen, da gibt es Wechselwirksamkeiten. Und die Frage ist, welche Wechselwirksamkeit ist praktisch für Initiative, für Handeln? Und noch einmal, um Ihre Frage noch mal sehr deutlich zu sagen, wir haben selbstverständlich institutionelle Rahmenbedingungen, die Menschen prägen und das Individuum, das durchaus sich zu diesen Institutionen verhalten kann. Wenn ich beispielsweise in Richtung Veränderung, in Transformation, was auch immer denke, stellt sich für mich die Frage der Priorität. Und da bin ich durchaus in Spannung, aber nicht ausschließend zu Ihrem Gesprächspartner, der Auffassung, es gibt keine individuelle Lösung für strukturelle Probleme. Das heißt, ich muss zumindest die Eigeninitiative, die Selbstverantwortung nicht strukturell so entmutigen, dass man geradezu Heldenmut braucht oder Märtyrer braucht, um etwas in Bewegung zu bringen. Und insofern würde ich zunächst mal, wenn ich, und das ist auch meine Erfahrung, meine Beratungserfahrung, wenn ich erfolgreich war in den Unternehmen, dann, wenn ich immer mit der Institution begonnen habe und dann auf das Individuum geguckt habe, aber dass beide Aspekte nicht gegeneinander ausgespielt habe. Das heißt, es geht mir da schon durchaus um eine Frage der Priorität und da würde ich zunächst einmal noch einmal mit der positiven Kraft des negativen Denkens mir die Institutionen anschauen, ob sie bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher machen oder unwahrscheinlich machen.
Und wenn wir jetzt das Thema Management und Führung tatsächlich in der Form unterscheiden, dass Management sich mit dem Status quo beschäftigt und Führung mit der Zukunft. Mhm. Und dann würde dazwischen ja eine transformative Lösung liegen. Und was ist Ihre Einschätzung? Was führt dazu, dass so viele Transformationen einfach scheitern?
Ich glaube nicht, dass es dafür eine Antwort gibt. Ich glaube, dass diese Frage zum Beispiel, was ist eigentlich mit Transformation gemeint, gar nicht präzise diskutiert wird. Will man reparieren? Und das dominiert ja so häufig Reparaturintelligenz. Oder will man wirklich etwas Fundamentales verändern und mit Blick auf gleichsam auch ein neues Businessmodell? Und da stellt sich für mich dann die Frage, ist das auch wirklich ernst gemeint, was da gerne gesagt wird? Und wenn ich mir eine zukunftsfähige Organisation vorstelle mit Blick auf das, was ich glaube, was wir erwarten müssen, dann muss eine solche Organisation mindestens 4 Aspekte aufweisen. Sie muss möglichst einfach sein. Sie muss weitgehend dezentral aufgebaut sein. Sie muss kundenzentriert sein. Das heißt, dass sie muss von außen nach innen denken. Und sie muss in einem höheren Maße experimentierfreudig sein, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und ich denke, wenn wir uns das als Leitbild nehmen und dort auch zunächst einmal unsere Institutionen überprüfen, ob die diesen wenigstens näherungsweise entsprechen, dann glaube ich, wird man auch die Menschen erreichen und die Menschen werden dann auch mitmachen, wenn sie sehen, dass das eine Investition in eine gemeinsame Zukunft ist.
Wenn wir diese 4 Faktoren mit aufgreifen, der erste Faktor war die Einfachheit. Sie sagen ja in Ihrem Buch, dass je komplexer die Organisation, desto mehr verteidigt sie den Status quo. Ja. Woran erkenne ich, dass eine Organisation wenig komplex ist oder woran erkenne ich, dass sie einfacher wird?
Ich glaube, das gibt mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Eine ist zwar bekannt, aber wird selten gesehen, nämlich die relative Autonomie dezentraler Einheiten. Das heißt, wir brauchen erstmal die Frage der Größe. Wie groß muss eigentlich eine handlungsfähige Einheit sein, um am Markt, lokal, vor Ort, wie auch immer, existieren zu können? Und wie hoch ist das Maß an wirklich dezentrale Autonomie. Das heißt, was können die Menschen selbstverantwortlich vor Ort im Gespräch mit dem Kunden entscheiden? Und da gibt es in den meisten Unternehmen, die ich kenne, eine geradezu zum Teil dramatische Differenz zwischen dem, was behauptet wird und was tatsächlich stattfindet. Das heißt, es wird immer wieder der lokale Unternehmer vor Ort gefeiert. Fakt ist aber, wenn der etwas macht, was irgendjemandem in der Zentrale nicht gefällt, wird er ausgebremst. Und das ist dann häufig die Realität. Wenn man das nur ein paar Mal erlebt hat, dann sagen auch die dezentralen Einheiten, wisst ihr was, dann warte ich so lange, bis oben denkt und unten macht und gut ist. Ja, also das wären zum Beispiel einer der Aspekte. Größe spielt eine wesentliche Rolle. Und wie groß ist eigentlich der Freiraum, den ich vor Ort mit Blick auf den Kunden entscheiden kann?
Sie sprechen ja immer wieder davon, dass man, es geht nicht um die Balance, sondern ums Balancieren. Was wir in unserer Praxis häufig erleben, dass wir vor allem bei größeren Organisationen, die zum Beispiel sehr viele Töchter haben, da gibt es sogenannte Fürstentümer. Je erfolgreicher eine Tochter, desto selbstbewusster und klarer ist der Unternehmer vor Ort. Und da geht es ja darum, wie man dieses Balancieren ausmanagt, wo man sagt, es gibt zentrale Leitplanken und dann das lokale optimale Verhalten. Was würden Sie denn empfehlen? Dürfen solche Fürsten existieren, weil sie ein Garant für den Erfolg vor Ort sind, oder muss man da auch eingreifen?
Naja, es wieder, wenn Sie ins Extreme gehen, ist alles falsch. Das heißt, ein dauerndes Balancieren zwischen der dezentralen Autonomie und den Aspekten, die nicht verhandlungsfähig sind, das muss in einem Klima des Vertrauens möglich sein. Also ist immer wieder, es gibt ja dieses berühmte Böckenförder-Argument, Böckenförder war mal ein Verfassungsrechtler, der hat mal sinngemäß, das Originalzitat klingt ein bisschen kompliziert, sinngemäß gesagt, dass eine Organisation, in dem Fall sprach er immer von der Demokratie, abhängig von Voraussetzungen sei, die sie selbst nicht erzeugen könnte. Also, das heißt, eine Organisation, in dem Fall ein Unternehmen, er meinte allerdings die Demokratie, lebt von Voraussetzungen, die sie selbst im Handeln, also gleichsam in der Klammer, nicht erzeugen kann. Und bezogen auf Ihre Frage heißt das, vor der Kooperation, zentrale, dezentrale Einheit, muss ein Vertrauen existieren, dass wir mit Blick auf das gemeinsame Überleben das Beste wollen. Wenn da kein Vertrauen ist, kann innerhalb dieses Balancierens dieses Vertrauen nicht generiert werden, sondern das muss sozusagen vorausgesetzt werden. Und wenn ich eine Tendenz entscheiden müsste, dann würde ich mit Blick auf das, was ich als zukünftige Wirtschaftsentwicklung erwarte, ein höheres Maß an dezentraler Autonomie befürworten. Ja, und da würde ich, und wenn Sie dann sagen, dann das sind dann Fürstentümer, wenn die sich innerhalb gewisser Rahmen bewegen, die zweifellos auch juristischer Natur sind, dann denke ich, sollte man diese dezentrale Initiative ehren und nicht die Konformität betonen.
Gleichzeitig sagen Sie, dass man sich von Diven trennen sollte, quasi von den Spielern trennen, die zwar in einer Mannschaft spielen, aber nicht als Mannschaft spielen können.
Ja, wir haben ja immer wieder, auch das ist ja wiederum, vor diesen Diskussionen, ich nehme nochmal das Böckenförder-Argument, muss eine Fähigkeit sein, die ich hier auch voraussetze in unserem Gespräch, nämlich die sogenannte Ambiguitätskompetenz. Die Ambiguitätskompetenz, nicht Toleranz, das ist viel zu defensiv, sondern Kompetenz. Das heißt, die Fähigkeit, mit Gegensätzen, Widersprüchen und Paradoxien umzugehen, was durchaus auch für die mentale Gesundheit durchaus hilfreich ist. Aber in dem Fall heißt das nichts anderes, als dass ich sehen muss, dass wir natürlich den Kooperationsvorrang im Unternehmen in allen Dimensionen durchsetzen müssen. Das ist völlig klar. Das, was aber nicht heißt, dass wir, und das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass Leute, die nicht bereit und in der Lage sind, zusammenzuarbeiten, auf eine faire Weise, dass wir uns auch trennen und sagen, wir gehen getrennte Wege oder ich kaufe mir deren Expertise gewissermaßen von Fall zu Fall ein. Das kann nicht ja sein. Aber es gibt eben Menschen, oder beziehungsweise das Unternehmen ist um den Kooperationsvorrang herum gebaut. Und das bedeutet, dass ich das Unternehmen als Kooperationsarena oder die Zustimmung zu der Kooperationsarena von jenem Einzelnen brauche. Und das bedeutet notwendigerweise eben auch, dass ich meine individuellen Interesse partiell zurückhalten muss, bezogen auf das gemeinsame Ziel, das gemeinsame Überleben. Das ist völlig klar. Und wer nur sein Ding da machen will, das wird nicht funktionieren. Um es nochmal einen Punkt zu bringen, ist ein Unterschied, ob man in einer Mannschaft spielt oder als Mannschaft spielt.
Und Klebstoff jede Kooperationsarena ist vermutlich Vertrauen. Wie kann man dieses Vertrauen stärken oder vielleicht Misstrauen erkennen? Woran erkenne ich das?
Ich glaube, also wenn man mal Ihre zweite Frage nimmt, Misstrauen erkennen kann man nur über die Zeit. Man spürt, das geht schon fast jetzt in die Individualpsychologie hinein, denn misstrauische Menschen misstrauen vor allem in sich selbst. Das heißt, die Voraussetzung für vertrauensbasierte Kooperation ist ein, ich sage das Wort Mindestmaß, das nehme ich eigentlich vorsichtig, also ich schon ein großes Maß an Selbstvertrauen. Ohne ein großes Maß an Selbstvertrauen spiele ich nur cover my ass. Das heißt, ich versuche mich im permanent abzusichern. Das ist völlig klar. Also die Voraussetzung, wenn ich sehe, dass da ein Mensch ist, der fortwährend sich absichert. Ja, also mal klassisches Beispiel, 20 Adressen in CC. Ne? Du hast es auch gewusst. Ne? So.
Oder Berater.
Dann würde ich sagen, das ist sicherlich kein Mensch, der zu vertrauensbasierten Kooperationen vorrangig in der Lage ist. Vertrauen generieren kann ich eigentlich nur, indem ich das Kontrollsystem angemessen und überlegt zurücknehme und insofern Freiräume schaffe, die den Verpflichtungssog zumindest spüren lassen. Die allermeisten Menschen reagieren auf diesen Freiraum, auf diesen vertrauensbasierten Freiraum positiv. Noch einmal, wenn ich das Kontrollsystem angemessen und überlegt zurücknehme, nicht vollständig kippe. Ich darf natürlich den Raum der Selbsterhaltungsvernunft dabei nicht verlassen. Es darf nicht möglich sein, dass ein Mitarbeiter mit einem Streichholz den ganzen Laden in die Luft jagt. Das ist klar. Aber das ist die Investition, die notwendig ist, um diesen Vertrauenssog entstehen zu lassen. Also, wenn man es sprachlich zuspitzt, ich muss mich schon individuell verwundbar machen, um das Signal in Richtung Vertrauen dem anderen zu geben und dass es für den anderen spürbar ist.
Die Reziprozität greift hier, vermute ich, und hilft einem einfach mit der Situation klarzukommen, ohne eigene Aufsichtspflicht zu verletzen, weil am Ende des Tages muss ich das auch mit vor Augen haben.
Ja, aber sehen Sie, das sind alle diese Fragen haben diese Ambiguitätskompetenz zur Voraussetzung, dass ich nicht simplifizierend ins Entweder-Oder kippe, sondern ins Mehr oder Weniger oder sowohl als auch oder hier mehr und dort weniger. Nehmen wir das Thema Vertrauen. Es gibt Bereiche im Unternehmen, da müssen Sie radikal misstrauen. Das Wort will natürlich niemand hören. Dann sprechen Sie gerne von Kontrolle. Das ist absolut in Ordnung. Aber da können Sie nicht sagen, oh, ich vertraue dir schon. Und es gibt andere Bereiche, mal ein Beispiel, also im Bereich des Verkaufs, direkt am Kunden, da brauchen Sie ein deutliches Mehr an vertrauensbasierten Freiräumen. Weshalb, wenn man dann sagt, wir haben eine Vertrauenskultur, dann halten Sie das natürlich nicht durch, weil das apodiktisch so gesagt nicht durchzuhalten ist.
Fremdvertrauen beginnt mit dem Selbstvertrauen. Haben Sie gewisse Tipps, wie man Selbstvertrauen stärken kann? Weil ich mag dieses Bild, sei CEO deines eigenen Lebens. Das Fundament für diese Aussage ist natürlich ein gesundes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen. Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Selbstvertrauen zu trainieren. Haben Sie da Ihre Perspektiven drauf?
Sie wissen ja, Michael, wir kennen das ja schon ein bisschen länger. Und Sie sind mehr auf der Seite des Machbaren und auch des Machenwollens. Ich bin dort auch, aber nicht ganz so entschieden wie Sie. Ich glaube immer wieder, dass, glaube auch, dass es Grenzen des Machbaren gibt und dass wir in einem hohen Maße uns natürlich schon gestalten können. Aber nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich durch prägende Kindheitserfahrungen Schwierigkeiten habe, ein hohes Maß an Selbstwirksamkeitsüberzeugung beispielsweise zu entwickeln, dann hat diese Optimierungsidee ihre Grenzen. Dennoch glaube ich, dass die Psychologie dort weniger hilfreich ist, um eine Unterscheidung zu machen, die Philosophie durchaus hilfreich sein kann. Und für mich in meinem Leben war, und ich möchte jetzt hier diese anekdotische Evidenz in die Waagschale werfen, wenn Sie das erlauben, für mich war die Erkenntnis der Wahlfreiheit sehr prägend und etwas, was ich sicherlich durch meinen Vater sehr stark vorgeprägt mitbekommen habe, im Sinne von, du sitzt selbst am Steuer deines Lebensautos, es gibt Dinge, die passieren, die hast du nicht im Griff, wie du darauf reagierst, ist deine Verantwortung. Du kannst alles, was in deinem Leben stattfindet, abwählen, wenn du bereit bist, den entsprechenden Preis zu zahlen. Wie hoch der Preis ist, entscheidest du ganz alleine und nicht die Tribüne. Das sind alles Denkfiguren, die mir geholfen haben, in diese Richtung zu denken. Was nicht heißt, dass ich nicht auch manchmal denke, ach, naja, manchmal bin ich auch eine arme Socke.
Herr Dr. Sprenger, aber da sind wir, glaube ich, gar nicht weit auseinander, weil ich ja auch im Sinne der stoischen Philosophie genau bei Ihnen bin und ich spiele auch mit den Karten, die mir meine Genetik und frühkindliche Prägung mit ausgeteilt hat. Und wenn man bedenkt, dass Genetik ungefähr 40 bis 50% der Prägung schon mal als Rucksack mit verschenkt, dann oder umgekehrt belastet, dann muss man damit umgehen können. Ja. Und wenn wir kurz zurück zur Führung kommen, Sie sagen, es gibt keine gute oder schlechte Führung. Sie sprechen in anderen Kategorien. Welche verwenden Sie dabei?
Ich glaube, dass es einfach praktisch ist, den Moralisierungsdruck, der sehr häufig auf dem Thema liegt, und freundlich zur Seite zu schieben. Und stattdessen zu sagen, ich glaube, Führung ist zunächst mal keine Persönlichkeitseigenschaft, sondern eine Rolle. Innerhalb einer Leistungspartnerschaft, innerhalb einer Kooperationsarena, also eine Rolle. Neben anderen Rollen, die ich in meinem Leben spiele. In dieser Rolle bin ich, glaube ich, dass die Frage von, was ist gute Führung, was ist schlechte Führung, zu sehr zeitgeistabhängig ist. Und ich denke, wir sollten stärker ein anderes Kriterium betonen und ich nenne es einfach Erfolg. Also ich differenziere zwischen erfolgreicher Führung und nicht erfolgreicher Führung. Also mit Blick auf die entsprechende Zukunft. Der Begriff Erfolg ist ein schwieriger Begriff, das gebe ich auch gerne zu. Mir geht es darum, dass ich den erstmal auch so offen lasse und sage, wir Menschen, wenn wir eine Leistungspartnerschaft, also Sie und ich eine Leistungspartnerschaft hätten, sollten wir uns zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was wir denn als Leistungspartner unter Erfolg verstehen. Und das kann quantitatives sein, das kann qualitatives sein. Das ist zunächst einmal völlig offen, nur dass wir uns vereinbaren. Und für mich ist das ein wichtiger Aspekt, dass ich im Grunde nur zwei Führungskräfte kenne, nämlich erfolgreiche und nicht erfolgreiche. Dass das nicht ganz fair ist, ist mir bewusst, weil um erfolgreich zu sein, brauchen Sie ein Element, das von der Betriebswirtschaftslehre vollständig auch rausgerechnet wird. Wenn Sie das reinrechnen würde, würde die BWL völlig kollabieren. Und das ist der Zufall, ja, Zufallsglück. Das heißt, Erfolg ist Leistung plus Glück. Und trotzdem, und ich möchte einfach gerne den Leistungsaspekt durchaus sehen und auch höherwertig sehen, aber es gehört eben auch dieser Zufallsaspekt hinzu. Und ich denke immer gerne an das historische Vorbild, dem Fall Napoleons, der seine Generäle fragte beim sogenannten Einstellungsgespräch: Meine Herren, haben Sie Glück? Ja? haben sie eine glückliche Hand. Und das ist vielleicht eine Überbetonung dieses Aspektes, aber ich glaube, er ist schon ziemlich wirklichkeitsnah.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Ich muss gestehen, ich reflektiere jetzt mein eigenes Leben. Und es ist ja so schön, man lebt immer vorwärts, versteht das Leben aber meistens nur rückwärts und mit einem gewissen Abstand diesen Zufall oder jetzt im positiven Sinn aufgeladen Serendipität, wenn man das mit aufgreift, erkenne ich den Muster, wo ich sage, wäre ich jetzt nicht an dem Ort zu dieser Zeit oder hätte ich das nicht aufgeschnappt und nicht gehandelt, würde mein Leben ganz andere Wege nehmen und wie das ausgegangen wäre. Das beginnt ja schon mit den Partnern, die man wählt, ja, oder nicht wählt. Das ist ein Wahnsinn, welche Rolle das spielt.
Ja, also das ist gilt für mich in mindestens so hohem Maße wie für Sie. Wenn man nach, so wie ich, kurz nach dem Weltkrieg geboren ist, hat man in der Lotterie des Lebens das Große losgezogen. Ja, es war stetig aufsteigende Entwicklung. Wir haben uns, um es mal sehr deutlich im Ruhrgebietsdeutsch zu sagen, vor Glück beschissen. Ja, so jetzt sehen die Zeiten ein bisschen anders aus, aber bis dahin war es wirklich großartig. Allein die Möglichkeit, dass ich als Ruhrgebietsjunge studieren durfte, was früher undenkbar gewesen war, war ein großes Glück für mich.
Ja, und das kann ich auch mit unterschreiben. Und ich merke einfach, ich meine, jetzt im Sinne von Confirmation Bias hilft es trotzdem, eigene Leistung und das Händelbare in Fokus zu stellen, weil auf lange Sicht setzt sich die Leistung auch unter widrigsten Umständen vielleicht durch, aber Fortune benötigen sie fast immer. Und ich finde es auch das befreiend irgendwo, weil man tut das Beste, was man kann und der Rest liegt nicht in eigener Hand.
Absolut, ja. Das sehe ich ganz genauso.
Herr Dr. Sprenger, vielleicht noch das Thema Unternehmenskultur. Das ist, glaube ich, auch ein großer Begriff, der sehr, sehr richtige Wirtschaftszweige inzwischen erzeugt hat. Ja, und wenn man hört, das mit überschaubarem Erfolg, vielleicht Ihre Perspektive auf die Kultur, was ist das überhaupt und kann man das beeinflussen, wenn ja, dann wann und wie?
Ein ganz großes Thema, ein sehr großes Thema. Da könnte ich natürlich auch sehr viel anekdotische Evidenz bringen.
Machen Sie es.
Ich lebe in Winterthur, das ist ein Ort in der Schweiz, unweit von Zürich. Und da bin ich in einen Laden gegangen und habe zwei Shampoos gekauft. Und da wollte die dann bezahlen und ging dann zu der Theke, wo ich das bezahlen konnte. Und dahinter war eine freundliche junge Dame, die mich anstrahlte und mich fragte, hast du denn alles gefunden, was du suchtest? Und ich fragte, kennen wir uns? Worauf die dann sagte, nein. Wo ich dann sagte, ja, wieso duzen Sie mich denn, wenn Sie doch sehen, dass ich offenbar die Pubertät schon hinter mir gelassen habe? Worauf sie dann sagte, ja, das sei Ihre Unternehmenskultur. Worauf ich dann sagte, aha, Ihre Unternehmenskultur ist Ihnen also wichtiger als der konkrete Kunden, der vor Ihnen steht und mindestens 50 Jahre älter ist als Sie. Eigenartige Unternehmenskultur. Also nur mal das als ein Beispiel zu sagen. Ich denke, die ursprüngliche Idee der Unternehmenskultur ist in den 60er und 70er Jahren geboren worden und hatte eine gute Idee im Hintergrund, nämlich letztlich ein höheres Maß an vertrauensbasierten Transaktionen. Das heißt, die Umstellung von expliziten Verträgen, Regeln, Policies und so weiter auf implizite Regeln, die schneller sind, kostengünstiger sind und so weiter und so weiter. Das heißt, das Maß an Selbstverständlichkeit, das sich in einer solchen Organisation auf der Basis einer Unternehmenskultur definierte. Ich hoffe, ich bin nicht zu komplex, aber nehmen wir nochmal das Böckenförder-Argument. Das hieß nämlich, dass vor der Klammer, vor der Organisation auch eine relativ homogene Mitarbeiterschaft vorausgesetzt wurde. Also, wir haben als Voraussetzung dafür den ich sag mal, das Personal in einem weit höheren Maß an Homogenität, als wir das heutzutage haben. Wenn ich das in die Gegenwart verlagere, dann würde ich sagen, haben wir das überhaupt noch? Können wir überhaupt noch unternehmenskulturell diese Homogenität voraussetzen, die wir in den 70er, 60er und 70er Jahren noch hatten? Nach meiner Sichtweise nein. Erstens, da denke ich, sollten wir das Thema Unternehmenskultur mit einem Fragezeichen versehen. Also insbesondere, wenn die sehr stark normativ, also wertebasiert ist, halt rate ich zur großen Zurückhaltung. Wenn wir dann stattdessen fragen, was könnte denn eine Basis sein? Da meine ich, ist der einzige unternehmenskulturelle Wert, an dem wir uns zu orientieren haben, letztlich der Kunde. Also ein Mensch außerhalb des Unternehmens, der für unsere Dienstleistung und unsere Produkte Geld auf den Tisch legt. Und entsprechend muss ich dann unternehmenskulturell so bauen, dass wir das, die Unternehmenskultur von außen nach innen denken und nicht von innen nach außen. Diese Idee von innen nach außen, traditionell 60er, 70er Jahre, ist in einem hohen Maße totalitär und sagt, wir sind das, weil wir diese und die Werte haben und so weiter und so weiter. Und ich würde heute sagen, wir sind diejenigen, die uns der Kunde zu sein erlaubt. Und das heißt, ich muss also von außen nach innen denken. Und das bedeutet, dass ich die entsprechenden Strukturen so bauen muss, dass das möglich ist. Und dann bin ich beim Handwerk. Und das etwas, das haben wir in früheren Gesprächen schon mal mehrfach gesagt. Mir ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir von Kultur sprechen, dann immer sagen, Kultur folgt der Struktur und nicht sozusagen Investition in Werte, in was auch immer. Das, meine ich, ist etwas, was gerade gegenwärtig fast, würde ich schon fast sagen, global dermaßen unter die Räder kommt, dass wir uns wirklich überlegen sollten, müssen wir nicht viel, viel stärker, wie gesagt, diesen Weg von außen nach innen denken und insofern die Unternehmenskultur definieren.
Sehr, sehr spannend. Vielleicht aus eigener Erfahrung. Wir schreiben zurzeit eine Studie mit einem Professor aus Harvard, mit Professor Oberholzer-Gie. Und wir haben seinen Slogan für Verständnis des Unternehmertums in unsere Leitsätze übernommen und in die Strukturen überführt, nämlich Profit follows value. Das heißt, in dem Moment, wo wir es schaffen, beim Kunden Mehrwert zu hinterlassen, werden wir auch davon profitieren. Deswegen ist bei uns intern Kundenmehrwert vor eigenem Umsatz und deswegen zahlen wir auch keine variable individuelle Vergütung und keine Zielvereinbarungen. Sie kennen das ja. Also im Prinzip alles, was Sie in Ihren Büchern lehren und wo so wenige Unternehmen dem folgen, leider. Ja. Wir versuchen das in eine sehr ungewöhnlich in eine Beratung das umzusetzen und bis jetzt hat uns das sehr, sehr gut geholfen, ja, erfolgreich zu sein und zu bleiben.
Ja, ich finde es nur wichtig, dass wir, dass das Wort Value ist zunächst einmal kann missverstanden werden, wenn man es nicht präzisiert im Sinne von Customer Value.
Ja. Kundenmehrwert, ja.
Das ist dieser Wert wird vom Kunden definiert. Und nicht intern, also da Unternehmensautismus ist in der Hinsicht kontraproduktiv.
Ja, in diesem Kontext, um das sicherzustellen, ist 20-30% unseres fixen Honorars variabilisiert und diese Höhe, wie viel man bekommt, bestimmt der Kunde auf Basis seiner Zufriedenheit bewusst nicht an irgendwelche Kennzahlen geknüpft, weil sie auch wiederum verführen, vielleicht heute zu priorisieren und damit auch übermorgen zu beschneiden.
Ja, genau. Ja.
Das ist. Ja, Herr Dr. Sprenger, Sie haben jetzt 40 Jahre dieses Thema Führung beobachtet. Wenn Sie zurückblicken, gab es für Sie gewisse Enttäuschungen oder Mythen, die Sie selbst für sich entzaubert haben, wo Sie sagten, ich hatte vor 30 Jahren von der Führung etwas anderes gehalten? Oder bei diesem Punkt habe ich mich wirklich geirrt und sehe jetzt mit anderen Augen?
Der für mich wichtigste Kampf, den ich kämpfen wollte, wo ich mal gestartet bin, wo ich zornig war. Das ging um Boni, Incentives, der Versuch, Menschen zu manipulieren, zu steuern, sie gewissermaßen zu, wie soll ich sagen, Reizreflexautomaten zu machen. Diesen Kampf habe ich in der Breite nicht gewonnen. Man kann auch ganz deutlich sagen, den habe ich verloren. Das heißt, es gibt nur ganz wenige Unternehmen, die diesen Punkt so aufgenommen haben und damit glücklicherweise auch erfolgreich geworden sind. In der großen Breite sehe ich nach wie vor, dass viele Menschen das nicht verstehen und nicht sehen wollen. Erklärung dafür, es ist fast unmöglich, jemandem etwas verständlich zu machen, wenn sein Gehalt davon abhängt, es nicht zu verstehen. Und das ist sicherlich ein Aspekt, den ich bedauere. Gewinn, wo ich sage, wo habe ich mich nicht geirrt, aber was ist hinzugekommen und was ich heute ergänzen finde. Das ist, hatten wir schon kurz, ich bin gestartet fast ausschließlich im personenzentrischen Denken, also fast in einem heroischen Management-Denken, sehr stark auch psychologisch, personenzentrisch, individuell fokussiert und bin über die Jahre durch meine Praxiserfahrung in der Beratung doch erheblich systemischer geworden. Das heißt, ich sehe heutzutage das Thema Führen doch viel, viel stärker als Rollenhandeln und weniger als gleichsam als Output einer bestimmten individuellen Persönlichkeitsstruktur. Und das habe ich als Ergänzung, als große Ergänzung erlebt. Und insofern würde ich sagen, dieses radikale, personenzentrische meiner Vergangenheit, das habe ich deutlich in der Gegenwart abgelegt.
Und wenn Sie jetzt die Umwelt beobachten, sehen Sie, dass es immer noch sehr personenzentriert ist, obwohl jetzt, ich glaube, das Systemische stark in die Mode kam. Und da vielleicht wird es auch ein bisschen übertrieben, weil da wird die Person nicht mehr so richtig betrachtet. Sie sprechen auch davon, dass auch eine Person zum System passen sollte, weil beides eine Rolle spielt. Das haben wir eingangs besprochen. Wie sind Ihre Beobachtungen aktuell?
Also ich glaube nach wie vor, dass das Personenzentrische dominiert, insbesondere wenn man in die Unternehmensspitzen kommt. Da geht es immer noch darum, dass man irgendwie gute Leute versucht zu finden und so weiter und die gleichsam auch kontextbefreit als gut definiert. Insofern ist diese Betonung, das, was sie modisch nennen, des Systemischen häufig Lippenbekenntnis. Also ich sehe nicht, dass man kritisch und klug vorrangig die Institutionen anguckt und dann Passungsprobleme löst, sondern man rekrutiert beispielsweise meistens immer noch stark personenzentrische, psychodynamische Aspekte, die man dann versucht, in irgendwelchen Assessment-Center und so weiter zu analysieren. Also im Sinne von, da ist doch was dahinter, würde ich dann sagen, würde da ist gar nichts hinter. Ne, sondern in allererster Linie müssen wir in Resonanzen, in Wechselwirksamkeiten treten und was letztlich sogar, so erlebe ich es manchmal, dazu führen kann, dass manche Passungen überhaupt nicht funktionieren, obwohl sie als Individuum für sich genommen sicherlich durchaus leistungsfähig sind. Also insgesamt, glaube ich, ist das mehr Wortakrobatik als gelebtes Leben.
Wenn wir bei der Passung bleiben, Herr Dr. Spengler, das ist, glaube ich, noch nie so schwierig gewesen, die richtigen Leute zu finden. Haben Sie ein paar Heuristiken, wo Sie sagen würden, das ist ein guter Weg, die richtigen, sagen wir, die passenden Menschen zu unserem System zu finden?
Ja, also für mich ist das ein alter Hut. Für manche Unternehmen, die nicken dann und sagen ja, und das ist interessant. Aber die wichtigste personaldiagnostische Situation ist und bleibt die Probezeit. Die Probezeit, wo ich die seriös vorbereitet, seriös begleitet und seriös ausgewertet werden muss. Und ich hatte das große Glück, vor 40 Jahren von meinem Chef schon das erleben, mit meinem Chef das erleben zu dürfen. Als ich damals den ersten Tag begann, hat er mir einen Tag, jeden Tag der nächsten 4 Wochen vorgelegt, wo ich was mit wem und so weiter machen konnte. Und ich hatte das als extreme Wertschätzung erlebt. Und er hat dann auch gesagt, du, mach dir aber klar, eingestellt wird am Ende der Probezeit. Na, das ist nicht nur eine formale Sache, sondern diese Zeit, die ich jetzt hier dir vorgeplant habe, die ist auch dafür da, dass wir gucken, ob du zu uns passt und ob du guckst, dass du zu uns passt. Und das fand ich als ganz großartig. Und das wird leider von nur ganz wenigen Unternehmen tatsächlich genutzt. Also Probezeit scheint mir das Wichtigste zu sein. Und wenn man dann als in Richtung Führung geht, würde ich da diese 4 Kriterien, die Sie kennen, ich will sie nochmal wiederholen, also dass ich dann Leute suche mit in einem hohen Maße, die in der Lage sind, ich sag mal, der erste Aspekt wäre, dass ich in der Lage bin, bestimmte komplexe Probleme in den Griff zu kriegen. Das heißt, cool head zu haben, einen kühlen Kopf zu haben. Der zweite Aspekt, der sicherlich eine große Rolle spielt, ist warm heart. Also bin ich in der Lage, tatsächlich auch ein Menschenfänger zu sein, ein guter Gastgeber zu sein. Der dritte Aspekt, an dem ich sehr häufig übrigens analytisch gescheitert bin, ist Working Hands. Das heißt, ist ein Mensch tatsächlich auch in der Lage, mal die Ärmel hochzukrempeln und sich mal einzubringen. Und der vierte Aspekt ist dann der systemische Edgy Humps. Das heißt, macht er innerhalb des Systems einen Unterschied oder ist er nur mehr vom selben? Und an diesen 4 Kriterien habe ich, wie ich meine, ziemlich erfolgreich Führungskräfte aussuchen können.
Und Sie haben einen sehr, sehr interessanten Satz in dem Kontext formuliert. Eingestellt wird nach der Probezeit, ja, aber im Zweifel gegen den Kandidaten.
Ja. Für mich ist das ein ganz zentraler Aspekt, weil es ist ähnlich wie Vertrauen. Ist das Vertrauen erstmal gebrochen, es repariert sich niemals mehr wirklich. Und genauso ist es so, wenn ich wirklich innerlich meine, dass ich habe Zweifel, dass das klappen könnte, werde ich wahrnehmungspsychologisch immer auf diesen Zweifel aufmerksam sein und ich werde immer wieder Belege für meinen Zweifel finden und das ist weder Führung oder das ist weder fair für das Unternehmen noch für den Bewerber. Deshalb, frühe Klarheit ist fair, späte Klarheit ist manchmal sehr unfair.
Und teuer.
Ja.
Und sicher man auch eine unpopuläre Botschaft, jede Entscheidung erzeugt Widerstand, sonst wäre sie keine. Wer als Führungskraft keinen Widerstand erzeugt, macht seinen Job nicht richtig.
Ja.
Ist das nicht so, dass auch sehr viele Führungskräfte ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis haben und deswegen einen Konflikt aus dem Weg gehen?
Ja, aber wir haben ja wieder diese Differenz, die wir gerade haben. Dieses Harmoniebedürfnis ist personenzentrisch, psychodynamisch und ich glaube, niemand ist vollständig frei davon.
Außer Psychopathen oder Soziopathen. Ja, das ist
ja gut. Die soll es ja geben. Ich habe Jonas, von diesen Leuten habe ich relativ wenig kennengelernt.
Gibt's ja nur 4%. Das ist
ja. Also ich habe nur ganz wenig. Würde 1-2 Leute würde ich ein bisschen in diese Richtung geben. Aber noch einmal, das ist das psychodynamische, dieser psychodynamische Aspekt. Der andere ist der Rollenaspekt. Und in dem Rollenaspekt muss mir klar sein, dass Führen im Wesentlichen einen Störungsauftrag hat. Das heißt, mit Blick auf die Zukunft, von der Zukunft aus denkend, muss ich den Standard unterbrechen. Das Muster muss ich brechen. Ich muss schauen, ich muss die Leute in Bewegung halten. Das heißt, ich muss fast eine Nervositätsgemeinschaft bilden. Und wenn ich die Leute aus der Routine herausschiebe, mit Blick auf eine veränderte Zukunft, dann werde ich automatisch Widerstand erzeugen. Und dieser Störungsauftrag, damit mache ich mir nicht Freunde. Aber es wird doch durchaus Menschen geben, die diese Störung, das von den Stühlen schieben, könnte ich sagen, dieses fortwährende in homöopathischen Dosen, aber optimistischer Absicht stören, dass das als Investition in eine gemeinsame Zukunft wahrgenommen wird. Und dann, denke ich, wird es auch eben die Mehrheit der Menschen geben, die darin etwas Zustimmungsfähiges sehen. Ich habe zum Beispiel diesen Aspekt momentan in der politischen Situation in Deutschland vermisse ich total. Ich glaube, was den Menschen erheblich mehr zumuten kann, als die Politik sich glaubt, es den Menschen zumuten zu können. Aber das ist meine persönliche Prognose.
Herr Dr. Sprengen, ist das Vertrauen hier nicht ein großes Thema? Auch Vertrauen den Politikern gegenüber, was sie können, was sie versprechen und wie sie vielleicht ihre Versprechen nicht einhalten? Spielt das nicht eine größere Rolle?
Ja, Michailow, das ist ja keine Frage, das ist eine Aussage. Und da kann ich nur sagen, genau so ist es. Ich meine, das, was da vor der Wahl gesagt wurde und was nach der Wahl stattfand, steht ein so eklatant Missverhältnis, dass man sich nicht wundern muss, dass wir einen massiven Zweifel an den politischen Eliten haben, der in Line ist mit einem großen Autoritätsverlust gesamtgesellschaftlich.
Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen, dass Sie den Begriff, was Sie jetzt auch verwendet haben, Autorität, sehr positiv aufladen, indem Sie sagen, Autorität hat jemand, der etwas beiträgt, was andere brauchen. Mhm. Autoritär dagegen ist jemand, der etwas beiträgt, was andere nicht brauchen. Ja,
ja, und da lassen wir es mal dabei, weil ich finde es wichtig, dass wir vielleicht auch noch bezogen auf Rollen, also Struktur, noch ein drittes hinzufügen, und das ist das Autoritative. Wer sich dafür interessiert, kann sich historisch mal mit dem Prinzipat des Augustus beschäftigen, der damals um Null herum etwas sehr Intelligentes gemacht hat. Der stand in der großen Spannung zwischen dem Cäsarenmord, Res Publica, sehr stark definiert, was römisches Recht angeht, und einer Zukunft oder einer politischen Gegenwart, die damit einfach nicht mehr klarkam, weil das Römische Reich viel zu groß wurde. Und was hat er gemacht? Er hat dann gewissermaßen den Dualismus zwischen Autorität und Autoritär überformt, indem er gesagt hat, ich habe eine Autorität, die er sich hat divinisieren lassen, also vergöttlichen lassen, und hat aber den Institutionen alle in ihren Rollen gelassen und hat nur gesagt, ich greife nur ein, wenn ich meine, dass es unbedingt notwendig ist, und hat gewissermaßen dann das Autoritäre und die Autorität verbunden, indem er gesagt hat, ich lasse die Strukturen, wie sie sind, aber ich habe die Möglichkeit des Einschreitens, die er, soweit ich weiß oder man historisch weiß, nie benutzt hat und auf diese Art und Weise dem Römischen Reich 40 Friedensjahre geschenkt hat, was historisch zu der damaligen Zeit vorbildlos war.
Faszinierend. Aber dann nehmen wir diesen Punkt mit auf. Und ich würde gerne eine andere Frage stellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dieses Buch in Hall of Fame aufgenommen wird. Und wenn Sie vor der Aufgabe stünden, einen einzigen Satz als Quintessenz der Führung unter Ihrem Buch zu schreiben, welchen Satz würden Sie wählen?
Führung sollte nicht sein.
Könnten Sie das bitte erläutern? Ich muss zuerst schlucken und dann fragen. Ja?
Grundsätzlich gehe ich von einem Menschenbild aus, das in einem sehr, sehr hohen Maße selbstbestimmt ist. Und für mich ist der Mensch zunächst einmal ein Freiheitswesen in allen Dimensionen. Und das bedeutet für mich, dass ich die alte Kantschen Maxim im Sinne von lerne dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sieh zu, dass du deinen eigenen Weg gehst, dass das etwas ist, was Menschen möglich ist. Das klingt immer sehr, sehr abstrakt und wolkig. Man kann das aber auch exemplarisch machen. ist viele Jahre her nochmal, anekdotische Evidenz, viele Jahre her. Es gab in einem Unternehmen, das gehörte heute zu Kimberly Clark, damals hieß das VP Schickedanz, war in Erlangen, in Nürnberg. Dreischichtbetrieb. Und es wurde die Produktivität der Schichten geprüft. Und es war völlig klar, eine Schicht war deutlich produktiver als die beiden anderen. Und zwar so dramatisch, wie das niemand erwartet hätte. Und das war die Nachtschicht. Was war das Besondere? Na, der Betriebsleiter schlief und die stellten damals irgendwelche Babywindeln her und so weiter. Wenn irgendwie ein Kleber in einer Maschine fehlte, haben die sie in ihre Privatautos gesetzt und die sind Nachbarwerk gefahren, haben den Kleber geholt und haben den wieder in die Maschine geschüttet und dann ging die Produktion weiter. Tagsüber, wo die Betriebsleiter dann wach waren, wurden dann damals noch Memoranden geschrieben. Und dann wurde darauf gewartet, dass irgendwie neuer Kleber kam. Und das ist sozusagen ein Anwendungsbeispiel für das, was ich meine. Wie können wir es schaffen, dass Führung in dem Fall zwar vielleicht da ist, aber nicht gebraucht wird. Und dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass die Menschen sich in einem hohen Maße selbst organisieren können, einen eigenen Anspruch an ihre Leistung, einen Qualitätsanspruch an ihre Leistung haben. Und dann, denke ich, sollte man eben mitdenken, dass Führung sehr häufig eine strukturelle Einladung zur Selbstentmündigung ist. Das heißt, in dem Augenblick, wo Führung da ist, ist es sozusagen, bietet sie ein Angebot an, das auch dann genutzt wird, eben weil es da ist. Eine angebotsinduzierte Nachfrage erzeugt sie. Und in diesem Dilemma sind wir als Führungskräfte. Und dieses Dilemma, meine ich, sollte, und jetzt schieße ich mir selbst ins Knie, gute Führungskräfte sollten dieses Dilemma sehen und grundsätzlich davon ausgehen, dass es eigentlich schön wäre, wenn Führung nicht gebraucht würde.
Dann Anleitung zur Selbstführung, mit anderen Worten sozusagen. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kann ich das sehr, sehr gut einordnen und wieder richtig erfassen. Herr Dr. Sprenger, hatten Sie in den letzten Monaten ein sehr spannendes Buch gelesen, das Sie richtig beeindruckt hat? Gab es etwas?
Oh, ich habe leider in letzter Zeit... Ich schreibe gerade einen Roman.
Das wird ein sehr spannendes Buch sein.
Und insofern habe ich mich ein bisschen aus der Management-Literatur rausgenommen. Ich bin leider von den modernen Romanen ziemlich enttäuscht. Die geben mir leider nicht so viel. Ich habe angefangen, oder das dritte oder vierte Mal angefangen, jetzt Tolstoi zu lesen. Krieg und Frieden und hat mich wieder für die nächsten 50 bis 100 Seiten wieder in den Bann gezogen.
Ja. Kann ich nachvollziehen, dass es immer noch, glaube ich, ein Werk, das die gleiche Sucht. Und Herr Dr. Sprenger, wenn Sie die Chance hätten, den Führungskräften einen einzigen Ratschlag zu geben oder einen Rat ohne Schlag, was würden Sie wählen?
Im Grunde analog zu dem, was ich eben gesagt habe, sieh zu, dass du dich überflüssig machst. Sieh zu, dass du nur dann gebraucht wirst, wenn tatsächlich etwas entschieden werden muss, weil wählen können ihre Mitarbeiter selbst.
Und das ist, glaube ich, eine exzellente Unterscheidung zwischen wählen und entscheiden. Weil ich habe das für mich immer so aufgefasst, wenn es eindeutig ist, muss ich nicht entscheiden. Die Wahl ist eindeutig. Ja, Entscheidung ist immer unter Unsicherheit und vielleicht auch Unbestimmtheit der Zukunft.
Jetzt mittlerweile unter Ungewissheit. Ich weiß letztlich nicht, was dabei rauskommt, aber ich brauche eine Instanz, die dort in die Verantwortung geht und die da sich auch für verhauen lässt.
Ja, deswegen, vielleicht sollen wir uns einfach mit uns besser beschäftigen und schauen, dass wir unsere Aussichtspflicht erfüllen, aber möglichst viele Freiräume mit definierten Wänden gestalten.
Ja. Eine gewisse Zurückhaltung scheint mir sehr klug zu sein, ja.
Herr Dr. Sprenger, ich bedanke mich herzlichst für das dritte und wieder mal
sehr, sehr spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrem Roman. Gibt es da schon einen Namen oder ist das noch in Empfindung?
Ich habe noch keinen Namen. Ich diskutiere mit meiner Familie noch, was denn der beste Name ist. Aber ja, es geht so in Richtung die nördliche Temperatur des Denkens oder sowas
ähnliches. Cool. Da kann ich Ihnen, was sehr, sehr gut funktioniert mit natürlich irgendwelchen LLM-Modellen, ja, mit KI, Brainstorming zu betreiben. Das ist faszinierend, weil da sind keine Grenzen gesetzt und das Ding spuckt manchmal etwas raus, wo man sagt, wow, da drauf wäre ich nicht gekommen.
Ja, ja, mal schauen.
Ich danke Ihnen herzlichst. Bis bald. Ich freue mich auf unsere Wiedersehen. Tschüss.
Cello, herzlichen Dank für das Gespräch. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.